Es gibt ja Abschiede, die beginnen lange bevor jemand stirbt, wenn zum Beispiel ein Mensch dement wird. Früher hat er für die gesorgt, jetzt braucht dieser Mensch deine Sorge und du trauerst, obwohl der geliebte Mensch nur da ist. Meine heutige Gästin Sarah kennt beide Seiten. Sie ist Kinderkrankenschwester, Altenpflegerin, Palliativbegleiterin und seit letztem Jahr auch Seelensporttrainerin. Sie erzählt, wie sich Abschied und Pflege durch ihr ganzes Leben ziehen, vom Tod ihrer Oma während Corona bis zu ihrer Arbeit in einer Demenz-WG. Sehr offen und total berührend. Wenn du gerade selbst jemanden begleitest oder spürst, dass deine Trauer schon vor dem Tod begonnen hat, dann ist diese Folge passend für dich. Wir sprechen auch über die Seelensportausbildung. Wenn du da Interesse hast, dann findest du den Link zum Webinar jetzt in den Shownotes. Die Erstgespräche öffnen wir wieder im Herbst. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Sarah, schön, dass du heute mit mir in meinem Podcast Trauerwelle über Trauer sprichst und vieles andere noch. Sarah, du bist ja ganz frisch Trainerin, eine der neuesten, geschlüpften von letztem Jahr. Magst du vielleicht dich kurz mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du so? Wo lebst du? Erzähl uns was von dir.
Ja, hallo liebe Kathi. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Sarah, ich bin 33 Jahre alt. Ich wohne am wunderschönen Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg. Ich wohne hier mit meinen drei Kindern, meinem tollen Mann und meiner Australian Shepherd Hündin Lou, die jetzt auch schon 8 Jahre alt ist. Und ich arbeite in der Altenpflege, also ich komme aus der Pflege und lebe diesen Beruf, habe in dem Beruf wirklich meine Berufung gefunden und habe letztes Jahr im September die Ausbildung zur Seelensporttrainerin abgeschlossen. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Schön. Und wie alt sind deine Kinder?
Meine Große ist 9, der Mittlere ist 7, beides Schulkinder und der Kleine ist 3 Jahre alt.
Also da ist noch viel im Alltag zu stemmen, so.
Genau, Spagat zwischen Familie, Haushalt und Arbeit.
Ja,
Alles.
voll.
Genau.
Voll. Ja, und du hast ja schon gesagt, Altenpflege und du bist aber auch Kinderkrankenschwester und eben Altenpflegerin, Palliativbegleiterin und jetzt auch noch Seelensporttrainerin. Das ist so krass, was du da alles schon gemacht hast in deinen jungen Jahren. Also 33 ist ja noch alter, gell? Das klingt auch so ein bisschen nach so einem roten Faden. Was ist denn dieser rote Faden so für die? Was bedeutet das für die?
Also ich habe schon immer, war ich sehr sozial. Also ich bin so in der Kindheit war ich im Rettungsschwimmen in der DLRG. Ich habe Schwimmkurse gegeben. Ich war Klassensprecherin. Ich war Schulsprecherin. Also ich habe alles so an mich gerissen, was irgendwie mit sozialer Arbeit zu tun hat und wollte früher eigentlich immer Hebamme werden. Weil das so, ich fand, also als Babysitterin habe ich einfach gemerkt, dass Kinder ganz, ganz toll für mich sind. Und ich habe dann in der 11. Klasse gemerkt, dass Abitur irgendwie so gar nichts für mich ist und habe dann die Schule abgebrochen, aber mit dem Wissen, dass ich entweder ein FSJ machen will im Krankenhaus. Das ging aber nicht, weil ich erst 17 war. Und dann habe ich mich entschieden, die Zeit noch so ein bisschen zu überbrücken und dann direkt mit der Kinderkrankenpflegeausbildung zu starten. Und ich bin dann mit 17 schon von zu Hause ausgezogen,
Ach,
nach
krass.
Stuttgart gezogen, in ein Schwesternwohnheim, also extra ein Wohnheim für die Auszubildenden. Und habe dann in Stuttgart die Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin gemacht und bin dann nach Freiburg in die Uniklinik und habe dort auf der Neuropädiatrie gearbeitet, also mit Kindern, die neurologische Auffälligkeiten hatten, Hirntumore, Epilepsie. Also es war schon sehr krass, weil es einfach eine Uniklinik ist, wo viele schwere Krankheitsbilder auch zu sehen waren. Und ja, es war schon eine große Herausforderung, weil es einfach, ja, so schwer kranke Kinder zu sehen, das macht einfach was mit einem. Und als ich dann selber Mama geworden bin, war es anfangs erstmal so der der organisatorische Teil, dass ich gesagt habe, ich kann keine 8-Stunden-Schichten oder keine Nachtschichten mehr machen mit den Kindern zu Hause. Und so bin ich dann irgendwann, war ich dann mal noch in der Kinderarztpraxis und dann bin ich aber in die Altenpflege gerutscht. Das war eher, anfangs war es gar nicht, weil ich dachte, ich will das unbedingt machen, sondern weil es einfach von den Arbeitszeiten her passend war. Und dann habe ich dort angefangen und habe gemerkt, das ist total meins. Also ich kann mit den älteren Menschen wirklich gut arbeiten und es war auch nicht mehr so diese Akutfälle, die man gesehen hat. Ich denke, wenn man drei Kinder zu Hause hat, hat man Stress genug und auch ja, viel, was man Wutanfälle begleiten und allgemein Emotionen begleiten. Und dann wollte ich einfach eine Arbeitsstelle haben, wo ich sage, okay, ich gehe dort morgens hin, ich verdiene mein Geld, ich habe die Auszeit für mich, um dann aber auch immer noch Kraft für zu Hause zu haben. Und so, der rote Faden zieht sich einfach durch die Pflege. Ich war schon immer, es macht mich glücklich, wenn ich anderen Menschen helfen kann, wenn ich was zurückbekomme, wenn ich ein Lächeln, es muss nicht mal die Worte sein oder das Geld ist mir auch wirklich, ich brauche das zum Leben, aber ich brauche es jetzt nicht in Übermengen. Ich will einfach Menschen helfen, das macht mich glücklich und es bereichert mich total. Ja.
Ja, voll. Und das strahlst du auch total aus. Also durch die ganze Ausbildung hindurch, finde ich, hat man das bei dir auch eindeutig gespürt und gemerkt. Und die kann man, ja, also kann man dir auch richtig gut vorstellen in diesem Beruf.
Ja, also es
Voll
ist
schön.
wirklich, ja, ich habe während der Corona-Zeit angefangen in der Altenpflege und da war ich teilweise der einzige soziale Kontakt, den die Menschen hatten. Also es kam keiner zu Besuch und wenn dann nur auf Abstand mit Mundschutz, über Videocalls, das, was man halt gemacht hat, um irgendwie noch Kontakt zu haben. Und ich kam jeden Tag zu den Patienten aus meiner Tour und habe mir da auch oft die Zeit genommen, mal noch kurz hinzusitzen. Auch wenn man sagt, in der ambulanten Pflege, die Zeit ist knapp, aber wir haben einen ganz tollen Arbeitgeber, der auch gesagt hat, nehmt euch die Zeit, wenn ihr merkt, die Menschen brauchen das gerade, dann setzt euch hin, trinkt einen Kaffee, gebt denen den Sozialkontakt, den sie brauchen, weil man bei vielen gemerkt hat, dass sie einfach sehr abgebaut haben in der Zeit, weil denen die sozialen Kontakte gefehlt haben.
Ja, voll verständlich. Und gerade in der Zeit ist ja auch dein persönlicher Verlust passiert. 2021, glaube ich, ist deine
Genau.
Oma verstorben. Und das war auch so das erste Mal, dass du ja so richtig eng bei dir gespürt hast, was Trauer bedeutet. Wie war diese Zeit für dich so? Und wie war auch die Beziehung zu deiner Oma?
Also meine Oma war für mich eine ganz, ganz enge Bezugsperson. Wir haben bei ihr im Haus gewohnt. Also sie war im Haus unten drin. Meine Eltern und meine Schwester mit mir waren oben in der Wohnung und meine Eltern haben sich dann getrennt. Und wir sind, also meine Schwester und ich waren jeden Mittag bei der Oma zum Mittagessen, weil meine Mama auch wieder Geld verdienen musste und alleinerziehend war. Und deswegen habe ich wirklich auch, also die ganze Kindheit war geprägt durch Erlebnisse mit der Omi, das gemeinsame Kochen. Sie hatte einen großen Garten. Wir haben da so viel Zeit gemeinsam erlebt und sie war immer mal wieder im Krankenhaus dann, weil es ihr nicht gut ging. Und an dem Tag, als sie dann auch überraschend verstorben ist, wusste ich gar nicht, dass sie im Krankenhaus ist. Dadurch, dass es halt so häufig vorkam in dieser Zeit, hat man es vielleicht auch nicht direkt mitbekommen. Wir haben, also meine Oma hatte 9 Kinder, 17 Enkel, 11 Urenkel. Bis es da jeden erreicht, dauert es auch einfach eine
Krass.
gewisse Zeit. Eine riesige
Wahnsinn.
Familie. Und ich weiß noch genau an dem Tag, als die Nachricht kam, da war ich das erste Mal nach der Geburt von meinem zweiten Kind mal wieder über Nacht weg. Da war ich bei einer Freundin, 2 Stunden entfernt ungefähr. Und ich bin morgens nach Hause gefahren, noch ein bisschen verkatert, weil wir halt gedacht haben, okay, wir genießen jetzt die Zeit mal wieder so unter Freunden. Und dann war ich auf dem Nachhauseweg und habe plötzlich auf dem Handy gesehen, mein Papa hat zweimal angerufen, meine Schwester hat zweimal angerufen und also, dass mein Papa zweimal anruft, das ist ganz, ganz untypisch. Und dann habe ich sie auch probiert, wieder zu erreichen. Habe dann angehalten, habe sie probiert zu erreichen und es ging keiner dran. Und dann habe ich meine Mama angerufen und sie dachte, ich weiß es schon. Und hat mir dann auf dem Parkplatz, hat sie mir eben gesagt, dass die Oma gestorben ist. Das Komische war, ich habe es schon gespürt. Ich wusste nicht, dass es ihr gerade nicht gut ging, weil ich ja nicht wusste, dass sie im Krankenhaus ist, aber ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt und mein Bauchgefühl täuscht mich eigentlich nie. Und meiner Mama war das dann ganz arg, weil ich natürlich auf der Autobahn fahren musste und wenig geschlafen hatte. Und sie hat gesagt, Sarah, jetzt, wo bist du gerade? Ich komme zu dir oder soll mal weiter telefonieren. Und ich war dann vernünftig. Ich habe wirklich kurz eine Pause gemacht und habe es noch gar nicht so begreifen können. Also mein Papa hat auch deshalb nicht mehr abgenommen, weil er hat meinen Mann erreicht und hat ihm das erzählt und er meinte, du, die Sarah ist gerade im Auto unterwegs, warte bitte, bis sie zu Hause ist. Und ich kam dann nach Hause und bin da wirklich zusammengebrochen. Es ist auch immer noch heute, wenn meine Tochter war da, die war da ja noch kleiner und sie hat, glaube ich, deshalb auch wirklich ja, das hat sie auch traumatisiert, weil die Mama nach dem ersten Mal über Nacht weg war, kam nach Hause und ist völlig zusammengebrochen. Ja, und das war für mich, ich war dann erstmal ein bisschen sauer, dass ich nicht wusste, dass sie im Krankenhaus ist, weil ich einfach mich nicht so bewusst verabschieden konnte. Was ich aber immer gemacht habe, weil sie 89 war, man weiß natürlich in dem Alter, es kann immer was passieren. Immer wenn ich bei ihr war und ich bin gegangen und wusste, ich sehe es jetzt ein paar Wochen nicht mehr. Ich habe ihr immer einen Kuss auf die Stirn gegeben. Ich habe immer gesagt, Oma, ich habe dich lieb. Und das tröstet mich jetzt auch, dass ich weiß, ich habe sie immer wieder gesagt, dass ich sie lieb habe und das weiß sie auch. Und ja, sie hat mir dann, oder ich wusste, dass ich hab eine Kette von ihr, das ist ein Bernstein. Das hatte sie immer an bei den Familienfesten und hat dann mit der Hand so dran gerieben, da fehlt wirklich ein kleines Stück. Das ist so das Erinnerungsstück, weil ich wusste, wenn ich die in der Hand habe, genau an der Stelle hat sie auch immer gerieben. Und das sind so Kleinigkeiten, die für mich so eine große Bedeutung haben, so ein Erinnerungsstück zu haben. Und einfach auch das Wissen, das tröstet mich wirklich, dass sie weiß, ich konnte mich verabschieden, auch wenn es nicht in dem Moment war. Ja, aber trotzdem macht es mich immer noch sehr traurig, dass sie im Krankenhaus alleine gestorben ist. Also sie hat so eine große Familie und es war so ein guter Zusammenhalt und trotzdem war sie am Ende alleine. Und es sollte eigentlich keiner alleine sein beim Sterben. Also das ist.
Aber wie hast du das so erlebt? Also gerade, weil wir jetzt bei dem Thema sind, es heißt ja auch oft, dass Menschen bewusst dann erst sterben, wenn sie alleine sind. War das dann so eine Situation, oh, dass vorher Menschen da waren und dann war sie allein? Oder war sie einfach durchgehend allein wegen der Corona-Situation? Oder wie war das? Oder kennst du das auch, diese Aussage so?
Tatsächlich, ja, durch die Arbeit. Also ich habe es jetzt erst vor 2 Wochen bei meiner Großtante erlebt. Die ist verstorben mit 94 im Pflegeheim. Bei ihr war es eher eine Erleichterung, weil sie seit 7 Jahren im Pflegeheim ein Pflegefall ist und ja, einfach keine Lebensqualität mehr hatte in dem Sinn. Und meine Tante war aus Berlin angereist, weil man wusste, sie wird jetzt bald sterben und sie ist 5 Minuten auf Toilette gegangen. Und in
Ach
der
krass.
Zeit ist sie eingeschlafen. Und auch durch meine Arbeit, ich bekomme es immer wieder mit, dass Menschen einen kurzen Moment abwarten. Also ich bin überzeugt davon, dass man es schon steuern kann, wann man wirklich geht. Wenn man weiß, es sind alle versorgt, alle konnten sich verabschieden. Manche warten ja auch noch, bis irgendein
Voll.
bestimmtes Ereignis passiert. Oder bis, wenn eine Person von weiter her kommt, dass sie anreist und das wartet man noch ab und dann kann man in Frieden gehen. Ja.
Und hilft dir das jetzt so mit dem Wissen und dem Blick auf deine Oma oder sagst du da wirklich so, boah, du hättest das so sehr gewünscht, einfach für deine Oma, dass sie nicht allein gewesen wäre?
Ja, also bei meiner Oma war es so, dass sie dann also sie hat gesundheitlich so stark abgebaut, dass man überlegen musste, was macht man, wenn jetzt das Herz aufhört zu schlagen? Macht man sie noch an Beatmungsgeräte oder ja, aber da wussten alle, da haben dann die Kinder auch entschieden, nein, wenn der Moment gekommen ist, dann lässt man sie gehen. Was ich sehr stark finde, dass man das auch so sagen kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch tatsächlich meine persönliche Patientenverfügung aufgesetzt, weil es einfach so viel erleichtert. Ich finde es unfair für die Angehörigen, wenn sie so eine Entscheidung treffen müssen. Bei meiner Oma wussten wir es jetzt alle, dass wenn es mal soweit ist, dass sie selber nicht möchte. Und ja, es tröstet mich, dass ich weiß, dass sie wusste, alle denken an sie, alle konnten sich irgendwann irgendwie verabschieden. Ja, das ist schon was, wo man einfach weiß, okay, beim Sterben war sie alleine, aber in ihrem Herzen wusste sie, dass wir alle an sie denken und ja, dass wir ihr einfach ganz viel Kraft wünschen für den Weg, den sie dann gegangen ist. Ja.
Ja. Und wie war das danach? Hast du die da dann noch verabschieden können? Also seid ihr da dann danach hingefahren oder wie hat da die Situation ausgeschaut?
Also zu dem Zeitpunkt, da war ich noch keine Palliativbegleiterin, da hatte ich mit dem Thema noch nicht so viel zu tun und oder kam noch nicht so oft in Berührung damit. Und da wusste ich nicht, ich hätte auch noch mal hinfahren können, um sie im Krankenhaus zu sehen. Ich war tatsächlich, als ich es erfahren habe, direkt auf der Höhe von dem Ort, wo sie im Krankenhaus war. Aber da war ich nicht in der Lage, so klar zu denken und die Entscheidung zu treffen, ich fahre jetzt noch mal hin. Es war dann schön in dem Sinn, dass sie wurde urnenbestattet und sie hatte eine Seebestattung in der Nordsee. Es wurde bei ihr im Heimatort wurde eine kleine Trauerfeier veranstaltet für die Menschen, die vor Ort sind. Und dann hätte man noch an die Nordsee mitfahren können. Es war aber noch Corona-Zeit. Es war natürlich alles mit Mundschutz und Datenangabe, wer jetzt wann bei welcher Bestattung dabei ist. Und das ist auch wirklich was, da nag ich immer noch sehr dran, dass ich nicht zu der Seebestattung gefahren bin. Ich war bei der Trauerfeier dabei und ich hatte meine Kinder dabei. Ich hatte aber die Patentante von meinen Kindern da, die dann in der Zeit, wo ich bei der offiziellen Trauerfeier war, war sie mit denen auf dem Spielplatz, dass ich einfach die Trauerfeier für mich so mitmachen konnte. Und bin dann im Anschluss mit den Kindern nochmal in den Saal reingegangen und habe es erklärt. Und genau, das ist ja auch immer so ein Thema, nimmt man Kinder mit auf eine Bestattung, ja oder nein? Ich bin für ein klares Ja. In dem Moment weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war, sie nicht mit zu dem Hauptteil zu nehmen, weil ich hätte mich nicht um die Kinder kümmern können. Ich war so mit mir selbst beschäftigt und ich war froh, dass mein Mann dabei war, dass meine Mama und mein Papa dabei waren. Aber es war die richtige Entscheidung, sie nicht zu dem offiziellen Teil mitzunehmen. Und dann das Thema Seebestattung, weiß ich, ich hätte hinfahren müssen für mich zum wirklich Abschied nehmen. Zu dem Zeitpunkt war ich recht frisch bei dem neuen Arbeitgeber. Der Dienstplan war schon geschrieben. Meine Kinder waren noch so klein, dass ich wusste, okay, 10 Stunden Autofahrt, ich bin auf jeden Fall 2 Tage weg. Ich habe dann entschieden, die eine Trauerfeier reicht mir, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, ich hätte es noch gebraucht. Und mein Ziel ist auch, dieses oder nächstes Jahr mal dorthin zu fahren, weil dort an der Nordsee gibt es so eine Tafel, wo auch die Koordinaten draufstehen, wo im Endeffekt die Oma ins Wasser gelassen wurde.
Ach schön, das
Also
ist
ich habe dann ein Video bekommen, wie es
ja.
abgelaufen ist, dass alle mit dem Schiff rausgefahren sind und dann wird die Urne ins Wasser gelassen und obendrauf schwimmt dann noch so ein Blumenkranz und der bleibt auch schwimmen, während die Urne schon auf den Meeresgrund geht und dann fährt dieses Schiff in einem großen Bogen drum herum und auf dem Video sieht man, wie man schon die Strömung sieht durch das Schiff, aber in der Mitte, wo die Oma dann runtergegangen ist, ist es richtig still und es ist so, also allein das Video ist sehr bewegend, aber ich glaube, wäre ich dort dabei gewesen, das wäre ein schöner Abschied gewesen. Ja.
Weil das finde ich ja voll schöne Idee, dass du so, also danach spürst, eigentlich hat dir das irgendwie gefehlt und was kannst du jetzt machen? Also da auch so in diese Selbstwirksamkeit zu kommen und sagen, okay, aber ich habe jetzt eine Möglichkeit, meine Kinder sind größer, ich kann das organisieren, kann mir da Zeit nehmen und bewusst vielleicht ein Ritual für die selber schaffen. Je nachdem, wie du es dann gestaltest, du kannst ja auch Blumen mitnehmen, irgendwas Rituelles für die machen, oder? Dass dann dir dann genau die Zeit nimmst, die du da brauchst.
Ja, also ich möchte mich auch mal informieren, ob man vielleicht noch mal an die Stelle fahren kann, dass man mit dem Schiff nochmal die Koordinaten durchgibt, man fährt dorthin, dann hat es nochmal eine ganz andere Wirkung. Wenn man genau an der Stelle ist, wo man weiß, okay, die Omi ist jetzt hier irgendwo.
Ja, voll.
Ja.
Das finde ich richtig schön. Ja. Und dann auch wirklich so die Zeit nur für die, gell? Dass du das dann nur für die und ja, wirken lassen kannst und deine Zeit dir nehmen kannst, unabhängig von anderen so.
Genau, die Oma ist auch dort aufgewachsen, also das Elternhaus von ihr steht dort noch. Das war eben auch der Plan, dann dort so eine kleine Rundreise zu machen durch das Leben der Oma irgendwie,
Das ist doch
ja.
schön. Ja. Voll. Und dieser Verlust, der hat ja auch ein bisschen dahin geführt, oder? Zu der Thematik mit Palliativbegleitung. Oder ist das schon vorher irgendwie in deinem Kopf gewesen, dass du das auch noch machen willst?
Tatsächlich war das danach. Das kam durch die Arbeit in der ambulanten Altenpflege, weil man in der Kinderkrankenpflege nicht so nah dran ist am Thema Sterben. Ich habe natürlich viele, viele kleine Patienten betreut, die auch palliativ versorgt werden, aber bei Kindern versucht man es schon zu Hause zu ermöglichen, dass man dann über eine ambulante Palliativpflege die Kinder, dass sie zu Hause sein können bei der Familie. Also ich habe eigentlich immer die Akutfälle mitbekommen, wenn sie zur Therapie kamen oder zur Bestrahlung, zur Operation. Und in der ambulanten Pflege, gerade wenn die Menschen älter sind, da kommt man mit dem Thema natürlich häufiger in Kontakt. Und da gab es eine Situation. Da war ich die erste Woche nach der Einarbeitung alleine unterwegs. Also ich bin mit dem Auto zu der Klientin gefahren, die ich aus dem Bett holen sollte und pflegen sollte. Und ich kam dort an und normalerweise hat mich immer der Mann von der Frau begrüßt und das war an dem Tag nicht so. Und dann bin ich ins Zimmer gelaufen und der Mann lag verstorben im Bett. Und die Frau war sehr dement. Sie hat gar nicht wahrgenommen, was da passiert ist. Sie hat immer noch seine Hand gehalten. Und ich war da wirklich überfordert. Ich wusste nicht, darf ich, also jetzt weiß ich, man darf die Person dann nicht anfassen. Natürlich testet man oder schaut man, ob sie noch leben, ob man reanimieren müsste oder generell erste Hilfe leisten müsste. Aber er war schon, man hat gesehen, dass er einfach nicht jetzt erst verstorben war, sondern schon irgendwann ein paar Stunden vorher. Aber ich habe ihn dann schön hingelegt. Es war mir ein Bedürfnis. Er lag fast nackt im Bett, ohne Decke. Es war mir ein Bedürfnis, ihn warm zu halten und zuzudecken. Und dann habe ich meine Chefin angerufen und ich wurde total gut betreut, auch durch meine Kolleginnen. Aber das hat mir gezeigt, so Situationen können in meinem Arbeitsalltag passieren. Und ich bin ein Mensch, ich möchte vorbereitet sein, ich möchte wissen, was zu tun ist. Dieses Gefühl von, ich stehe jetzt hier, ich weiß nicht, was ich tun soll, wann informiere ich die Angehörigen, was mache ich mit der Ehefrau, die Demenz hat und das gar nicht versteht. Also das war eine Situation, da war ich einfach total überfordert. Und da habe ich dann mit meiner Chefin gesprochen, habe gesagt, ich möchte irgendeine Weiterbildung machen, wo ich genau das lerne. Und dadurch, dass ich die zwei kleinen Kinder zu Hause hatte, war es mir nicht möglich, irgendwo in Präsenzunterricht das zu machen. Und dann habe ich bei der SGD als Fernstudium die Palliativbegleiterin gefunden. Und mein Arbeitgeber hat mir das dann auch finanziert und ich habe das innerhalb von 12 Monaten durchgezogen und habe da so viel gelernt, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Also nicht erst zu dem Zeitpunkt, wenn die Person verstorben ist, sondern auch schon, wenn eine Diagnose kommt, wo sie austherapiert sind, wo man einfach versucht, die Lebensqualität zu stärken und die Symptome zu behandeln. Also das war wirklich eine Ausbildung, die mir sehr, sehr viel gebracht hat für meine Arbeit jetzt und die mir auch wirklich gut liegt und wo ich auch weiß, dass ich da ganz vielen Menschen Angst nehmen kann, dass ich die Angehörigen gut begleiten kann. Weil man, ja, wenn man nicht in dem Beruf arbeitet, mit dem Thema erst konfrontiert wird, wenn es eine nahestehende Person betrifft. Und da braucht es eine gute Begleitung. Ja.
Irgendwie auch spannend, dass das in der vorherigen Ausbildung gar nicht so Thema ist, weil Altenpflege, also man ist ja dann eben, wie du sagst, auch konfrontiert damit. Und da ist aber kaum dann das irgendwie besprochen, oder?
Also in der Kinderkrankenpflege wird es schon. Man macht es in der Ausbildung, macht man es durch, aber Das ist alles nur so oberflächlich. Man lernt dann erst, wenn man wirklich im Arbeitsleben ankommt. Ich denke, wäre ich jetzt auf der Onkologiestation gewesen, wäre das noch mal was anderes gewesen. Aber dadurch, dass ich habe auch nur 2 Jahre gearbeitet, bis ich dann mein erstes Kind bekommen habe. Also ich hatte auch gar nicht so die Möglichkeit, mich da wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Ich hatte eine Situation, das war in der Uniklinik. Das ja war ziemlich unangenehm, weil ich zum Dienst kam, zum Frühdienst, und ein Papa saß in unserem Schwesternzimmer, sah aber nicht, also ich wusste nicht, wer das ist, und im Schwesternzimmer sitzt eigentlich nur jemand, der bei uns arbeitet, und ich habe mich dann vorgestellt, gesagt, ah, hi, ich bin die Sarah, bist du neuer Schüler bei uns? Und er hat dann nur gesagt, ja, ich heiße so und so, und hat dann aber nichts mehr gesagt. Und dann bin ich raus und habe eine Kollegin gefragt, du, wer ist denn das? Da sitzt jemand. Und dann hat sie mir gesagt, das ist ein Papa, der mit seinem 1,5-jährigen Sohn notfallmäßig hierher kam und gerade die Diagnose bekommen hat, dass sein Kind einen bösartigen Hirntumor hat. Und es war für mich ganz arg schlimm, weil ich dachte, oh, wie unangenehm. Ich weiß, ich konnte es nicht wissen. Normalerweise sitzt da kein Papa in diesem Zimmer. Und das Schlimme war dann, das Kind wurde sofort notoperiert und das Kind ist dann während der Operation verstorben. Ja, viele, viele Faktoren, die da aufeinander trafen. Und ich habe auch den Papa ein Jahr später tatsächlich noch mal getroffen und er kannte mich noch genau von
Ach,
dieser
krass.
Situation, aber er hat es jetzt gar nicht so negativ, wie ich das noch in Erinnerung hatte. Das hat mir wirklich geholfen, dass er gesagt hat, du, alles gut. Ja, es war an dem Tag war eh alles egal. Ja, für ihn ist die Welt zusammengebrochen. Und das war wirklich in der Kinderkrankenpflege das erste Mal, wo ich mit dem Thema so konfrontiert wurde, dass man einfach merkt, das Leben kann so schnell vorbei sein. Man gibt sein Kind in die Hände von Menschen, die sich wirklich damit auskennen, und auch die schaffen es manchmal nicht, so zu helfen, dass es dem Kind besser geht. Ja.
Aber krass, also boah, ich stelle mir das echt heftig vor. Oh, gerade, da warst du ja schon Mama, oder? In der,
Da war ich noch keine Mama,
ah, da
nee.
warst du noch nicht. Weil, also dadurch, ich bin ja jetzt selber Mama und wenn man gerade selber die Situation hat oder diese Beziehung kennt, geht zum Kind, dann macht es ja auch wieder was anderes mit um, weil es einfach so nachspürbar ist, so in dem Moment, gell? Und gleichzeitig, also wenn du da noch, wie alt warst du da? Also da musst du ja noch voll jung gewesen sein dann, oder?
20 Jahre
Wahnsinn.
alt, ja.
Und dann mit sowas konfrontiert werden.
Für die Operation vorbereitet. Also da gibt man dann so einen Saft, dass es einfach schon ein bisschen ruhiger wird. Habe es dem Transport übergeben, um in den Operationssaal zu fahren. Und dann kommt das Kind nicht mehr zurück. Dann kam der Chefarzt, hat uns alle Krankenschwestern in das Stationszimmer gerufen und hat uns es mitgeteilt. Und ich weiß, dass ich es jetzt, wo ich Kinder habe, ganz anders aufgenommen hätte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja dieses
Ja,
Mama
das gibt
noch nicht. Trotzdem war es schlimm. Wir sind
ja,
alle
klar,
gesessen und
klar.
konnten es gar nicht fassen. Wir haben uns dann den OP-Bericht durchgelesen. Was ist genau schiefgelaufen und was hätte man es verhindern können? Der Chefarzt hat ganz arg geweint, weil er operiert hat. Und
Ach, krass.
ja, also es wurde auch noch reanimiert und man hat wirklich alles probiert. Und ja, es war einfach wirklich, wirklich tragisch. Aber das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, jetzt, ich sage niemals nie, aber warum ich jetzt sage, ich könnte dort nicht mehr arbeiten, weil es, man ist einfach zu nah dran. Und es gibt bestimmt Menschen, die können das sich da gut abgrenzen, aber ich könnte es nicht. Also ich nehme vieles einfach mit nach Hause und könnte das ganze Leid, was man in der Uniklinik einfach vermehrt hat, weil es ein Akutkrankenhaus ist, ich könnte es nicht mehr.
Ja, gerade wenn man wirklich auch so feinfühlig ist wie du jetzt oder wie ich, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und ich finde es schon immer krass, dass ja viele Leute sagen ja zu mir schon immer so, boah, wie kannst du nur so mit Trauernden arbeiten? Das ist ja auch, also wir sind ja dann danach halt die, aber so mittendrin in diesem Sturm, in diesem ganz frisch akuten Moment, gell, das ich ja selber auch so erlebt habe, wo es die zerreißt, wortwörtlich.
Ja.
Das würde ich, glaube ich, auch nicht tragen können, so gerade mit meiner Vorgeschichte. Früher vielleicht eher nur, aber wenn man gerade selber dann auch so einen heftigen Verlust hat, das macht schon echt viel mit Urm. Und wir haben ja noch eine Trainerin, die Valerie, die war ja auch Kinderkrankenschwester und hat auch deswegen das dann lassen. Die war aber, glaube ich, sogar auf der Onkologie. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube irgendwie so. Und sie hat dann selber auch ein Kind gekriegt und ihr Kind ist verstorben. Und also sie hat gesagt, sie hat es nicht mehr geschafft, dort zu arbeiten sogar.
Ja, ich denke, es macht auch einen Unterschied. Jetzt bin ich in der Altenpflege. Die Menschen, die bei uns jetzt versterben, meistens auf natürlichem Weg, weil sie einfach vom Alter her soweit sind, die haben ihr Leben gelebt. Die erzählen dann, wenn man sich mit der Biografie auseinandersetzt, erzählen sie von früher. Und wenn man dann auch sieht, was sie früher alles gemacht haben, was jetzt nicht mehr geht, weil sie einfach nicht mehr so gut laufen können oder dement sind und sich an manche Dinge nicht mehr erinnern oder manches nicht mehr umsetzen können. Da macht es einem das leichter zu sagen, okay, der Zeitpunkt ist jetzt da, das Leben hat nicht mehr die Lebensqualität, wie es früher hatte, und dann ist auch okay, wenn sie dann auch selber sagen, ja, Sarah, also jetzt, morgen dürfte es vorbei sein, das ist okay, und dann hört man 2 Wochen später, sie sind verstorben. Und man denkt sich, okay, der Zeitpunkt war jetzt, es war okay so, dass es jetzt so gekommen ist.
Ja, so ähnlich. Also von meinem Mann, die Großeltern eben, die leben beide noch und da geht's aber auch, also denen geht's auch natürlich nicht ganz so gut. Und immer wieder, wenn wir sie besuchen, dann sagt die Oma auch immer so: Ja, du, ma. Das nächste Mal werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich hoffe es ja fast schon, weil jetzt mag ich dann echt nicht mehr. So, aber so wie sie das sagt, so, ja, jetzt ist dann langsam genug. So, einfach weil sie auch so eingeschränkt ist. Also wie sie eben erzählt, sie kann so vieles nicht machen und es belastet sie mehr, als wie sie noch Freude hat. Und ja, irgendwie, ja, also da sagt mein Mann dann auch, das ist irgendwie tröstend oder tröstlich. Wenn dann jemand stirbt, natürlich ist es traurig und gleichzeitig eben dieses Wissen, diese Person hat dieses ganze Leben gelebt und sie war fein damit sozusagen, gell? Das macht schon einen gewissen Unterschied, oh.
Das ist dann eher für die Angehörigen halt schwierig
Ja,
zu.
voll, voll.
Sohn kommt jetzt nie mehr. Das war jetzt eben bei meiner Großtante. Für sie habe ich mich wirklich gefreut, dass sie nach 7 Jahren Pflegefall jetzt endlich gehen durfte. Aber zu wissen, ich kann sie nie mehr berühren, ich kann
Ja, voll.
sie nie mehr fragen oder Fragen stellen zu früher. Ja, einfach ein Leben, das jetzt vorbei ist und man selber hat nicht mehr, was ja schon auch irgendwie ein egoistischer Gedanke ist. Ich würde sie gern noch mal
Ja.
sehen, aber ich sehe sie dann vielleicht alle 4 Wochen und in der Zwischenzeit liegt sie da 4 Wochen im Bett und hat keine Lebensfreude mehr. Deshalb, ja, ist es auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite, wenn man es in ihrem Sinne sieht
Ja.
oder in dem Sinne von älteren Menschen, die dann einfach gehen dürfen, ist dann okay so.
Ja, das ist eine krasse Ambivalenz, oder? Also, das beschreiben auch immer wieder viele Trauernde, die zum Beispiel in meinen Programmen oder so sind oder beim Seelensport generell in Kursen, die dann sagen, sie spüren nur Erleichterung, aber sie trauen sich das gar nicht sagen oder das kann ja auch niemand sagen und gleichzeitig sind sie aber so unendlich traurig und viele denken, es geht nur das eine oder das andere, aber dass sie beides einfach gleichzeitig auch da sein lassen kann, gell? Wie du sagst, im Sinne von ihr, dass sie da erleichtert bin, dass sie nicht leiden muss jetzt und gleichzeitig wünsche ich mir so sehr, dass sie berühren könnte und dass sie mir fehlt einfach, gell? Und dass das so nebeneinander stehen darf.
Ja, genau.
Ja, und selber den roten Faden verloren, so intensiv sind wir da jetzt reingegangen. Vielleicht nur zu dem Thema, du arbeitest eben aktuell ja in einer Demenz-WG, nennt sich das so?
Genau.
Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie schaut denn das aus? Wie kann man sich das vorstellen? WG, ich denke da immer so gleich an meine Studentenzeit. Also, wie kann man
Nur ein
sich das
bisschen
vorstellen?
älter ist der Altersschnitt dort. Genau, also ich habe meine feste Tour in der Pflege. Das heißt, ich fange um 8 an, bin um 13 Uhr fertig. Und in meiner Tour ist eine Villa. Das ist eine alte Villa, die jetzt aber eine Demenz-WG ist. Das heißt, die haben ein eigenes Personal dort. Das sind alles Betreuungskräfte, teilweise Krankenpflege, Helferinnen oder auch Fachkräfte. Und dort leben 12 demenziell erkrankte Menschen in unterschiedlichen Krankheitsstadien. Also Demenz hat ja so verschiedene Stadien. Anfangs nur ein bisschen vergesslich, irgendwann wirklich auch so, dass sie nicht mehr sprechen können, dass sie nicht mehr gehen können. Also das sind wirklich alle Demenzformen dort vor Ort. Und sie werden, solange es noch möglich ist, auch im Alltag versucht mit einzubeziehen. Sie gehen in den Garten, sie versorgen die Hühner, die dort im Garten leben. Sie helfen beim Kochen. Teilweise gehen sie noch zum Einkaufen mit. Also ich finde es eigentlich total schön, weil das so eine Betreuung ist, die zu Hause nicht möglich wäre, weil Angehörige ja oft selbst noch arbeiten gehen und halt nicht dauerhaft da sein können. Und das heißt, man versucht, dass sie noch ein möglichst normales Leben zu führen, aber eben immer unter Berücksichtigung von ihrem Krankheitsstadium. Genau, und ich bin dort verantwortlich für die Medikamente, also für alles Medizinische. Ich versorge die Wunden, ich kümmere mich ums Insulin, um die Diabetes-Versorgung und bekomme aber auch den ganzen Alltag mit. Also es gibt eine Frau, die 20 Mal fragt, ob sie noch einen Kaffee haben darf, obwohl die Tasse vor ihr steht und der Kaffee ist noch randvoll. Ja, solche Dinge. Und da habe ich jetzt auch erst eine Weiterbildung abgeschlossen zur Demenzfachkraft, auch über die SGD, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig die Kommunikation ist und wie wichtig es ist, richtig zu kommunizieren, dass man eben versteht, warum fragt sie jetzt zum 10. Mal nach dem Kaffee oder ein Mann möchte immer wieder die Zeitung aus dem Briefkasten holen. Und da habe ich durch die Biografiearbeit rausgefunden, dass er früher Postbote war und dass ihm das wichtig ist, dass die Zeitung pünktlich im Briefkasten ist. Und deswegen will er da 10-mal hin und gucken, ob sie auch wirklich schon da ist, ob der Postbote pünktlich kommt. Und das sind einfach so Dinge, die man wissen muss, um dann passend drauf zu reagieren und sie einfach da mitzunehmen. Weil wenn ich jetzt auch der Frau mit dem Kaffee sage, ja, aber der Kaffee steht doch vor Ihnen, dann fühlt sie sich nicht ernst genommen. Für sie ist die Tasse leer und sie möchte jetzt bitte noch einen Kaffee. Und da muss man einfach wissen, wie man sie gut an die Hand nehmen kann.
Und wie machst du es dann? Also wenn jetzt Kaffee drin ist, tust du dann einfach so, als würdest du nur was einschenken oder wie?
Also
Also wenn man dann auf
entweder,
sie
manchmal steht
eingeht.
sie auch auf und kommt in die Küche, dann gehe ich mit ihr nochmal an den Schrank und dass sie wirklich Schritt für Schritt die Durchführung selbst macht. Sie holt sich eine Tasse aus dem Schrank. Dann komm, jetzt holen wir die Kaffeekanne, schenken was ein und dann begleite ich sie wieder zum Tisch. Also, dass es nachvollziehbar ist, dass nicht plötzlich sie sitzt am Tisch und die Tasse steht plötzlich vor ihr, weil dann kann sie nicht nachvollziehen, wo kommt denn diese Tasse jetzt her, sondern ich begleite sie, ich mache es mit ihr gemeinsam. Das sind so Kleinigkeiten. Manchmal funktioniert es, manchmal aber auch nicht. Also, das ist jeden Tag. Je nach Tagesform ist es auch abhängig.
Ach,
Genau.
krass. Und
Ja.
die Angehörigen, bist du da dann auch viel mit denen in Kontakt oder kriegst du das mit? Kommen die dann regelmäßig auf Besuch in dieser WG oder wie schaut das aus und was siehst du bei den Angehörigen so an Last oder Schmerz, Trauer, die da davor schon da ist?
Also die Angehörigen kommen zu Besuch. Ich denke, das ist vergleichbar mit dem Pflegeheim, dass sie, wenn sie dann Feierabend haben von ihrer eigenen Arbeit, dass sie dann vorbeikommen oder dass sie es immer abholen, zum Mittagessen gehen am Wochenende. Aber man merkt, dass es sie schon sehr entlastet, dass sie wissen, ihre Mama, ihr Papa ist jetzt da gut versorgt für die Zeit, wo sie einfach für sich ihre Arbeit machen müssen. Man merkt trotzdem, wenn sich die Menschen verändern, wenn sie die Angehörigen entweder nicht mehr erkennen oder eine Weile brauchen, bis sie wieder erkennen, was für eine Freude da in den Gesichtern ist, wenn sie merken, ach, die Mama weiß jetzt gerade, wer ich bin. Oder man hat diesen Körperkontakt und man berührt sich ja, vielleicht die eine Tochter berührt ihre Mama immer an der Schulter und dann kommt sie und macht es und die Mama weiß genau, ah, das ist jetzt die Tochter. Das ist dann einfach ein Strahlen im Gesicht, wo man merkt, da kommt was an und es gibt einem, sie wissen, die Person verändert sich, aber trotzdem ist es noch die Mama. Und ich denke, die Trauer beginnt nie erst mit dem Versterben, sondern schon zu der Zeit, wo sich die Person so verändert, dass man sie nicht mehr wiedererkennt, dass man merkt, früher hat die Mama oder der Papa für einen gesorgt und jetzt dreht sich das Ganze und das Kind muss jetzt für die Eltern sorgen. Ich denke, dass da schon ganz viel Abschiedsarbeit auch passiert. Auch wenn es dann um Thema, alle Menschen, die dort in die WG einziehen, müssen eine Patientenverfügung haben, dass alle Beteiligten wissen, was soll gemacht werden und was nicht, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert und allein das Auseinandersetzen mit dem Sterben, wenn doch die Person noch gar nicht so weit ist, ist schon, ja, braucht Feingefühl, um da ein gutes Gespräch zu entwickeln, die Angehörigen da mitzunehmen und dass es nicht heißt, wenn jetzt die Patientenverfügung ausgefüllt wird, dass das jetzt schon das Todesurteil ist, sondern es ist einfach wichtig, dass man in dem Moment, wo man noch mit der Person sprechen kann und auch den eigenen Willen herausfinden kann, dass es da schriftlich festgehalten wird. Weil wenn es dann mal so weit kommt und man muss eine Entscheidung treffen, so wie es bei meiner Oma ja war, man musste entscheiden, will man jetzt die Beatmung oder nicht. Wenn der Krankenwagen kommt und hat keine Patientenverfügung, wird alles gemacht, was notwendig ist. Und dann zu entscheiden, man stellt die Geräte ab oder man macht nichts mehr, ist viel schwieriger als in dem Moment, wo man einfach klar denken kann und auch wirklich noch mit der Person das sich austauschen kann.
Ja, und für die Angehörige eben dann später in der Situation, wenn du steckst und zu wissen, okay, sie wollte das so, dann
Genau.
ist es natürlich viel einfacher, gell? Ja.
Ja.
Ach, krass. Und irgendwann bist du ja dann auf Seelensport gestoßen, mitten auf dieser Reise. Was war das für ein Moment und wie ist es dann dazu gekommen, dass du sagst, die Ausbildung will ich machen?
Es war recht spontan. Also auch wieder ein Bauchgefühl, das mir gesagt hat, Sarah, das passt jetzt gerade, das sollst du machen. Ich meine, du hast schon rausgehört, ich mache ständig irgendwas. Ich mache die Weiterbildung, ich mache das. Dann nebenher noch bin ich Elternbeirat und das mache ich auch noch. Also so
Ja,
tausend
und ich
Sachen,
frage mich die
die.
ganze Zeit, wie macht sie das? Ich habe
Ja, da
das
weiß ich
wirklich.
manchmal auch nicht so recht. Aber ich brauche immer eine Herausforderung. Und tatsächlich hatte ich mich auch mit dem Thema Trauerbegleiterin, die Weiterbildung auseinandergesetzt, aber das finde ich, ist ein Thema, das muss man in Präsenz machen, um einfach im Austausch zu sein. Und das kann ich gerade nicht von meinen zeitlichen Ressourcen her. Und dann folge ich dir schon ganz schön lange auf Instagram und habe dann gesehen, ich glaube, ich war der erste Kurs, der es online machen konnte, gell?
Na, es hat schon viele Online-Kurse gegeben, aber alle waren zeitlich immer im Live-Modus.
Ah,
Da hat
ja.
es noch nichts gegeben von der Plattform. So,
Genau, und
das hat sich
das hat mich
geändert.
nämlich dann total überzeugt, dass ich wusste, es ist, man hat trotzdem den Austausch in den Praxistagen, die wir hatten, aber ich kann auch die Zeit, die ich zur Verfügung habe, so nutzen, wie ich es einfach möchte. Und so lief es ja dann auch ab. Ich hatte dann das Gespräch mit der Steffi, das Kennenlerngespräch, und habe dann an dem Tag, mein Mann hat gesagt, jetzt überlegst du dir doch nochmal, schlaf nochmal Nacht drin. Ich habe dann entschieden, nee, ich melde mich jetzt da an. Zack, gebucht. Und es hat sich aber zu jeder Zeit richtig angefühlt. Manchmal habe ich noch so ein Gedanke, der dann reinkommt und sagt, ach komm, wart doch mal, ist jetzt nicht so viel. Aber nee, bei dem wusste ich wirklich, ich mache es jetzt einfach. Und dann war der Beginn der Ausbildung, ich weiß noch, der erste Abend, das Kennenlernen, da war ich mit meinen Mädels im Urlaub und habe mich dann kurz ausgeklingt und habe dann die anderen Frauen getroffen und es war einfach total stimmig und eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und wir waren auch ständig im Austausch, auch wenn wir dann die einzelnen Module für uns bearbeitet haben, hatte man immer Kontakt noch zu anderen Teilnehmerinnen. Und dann hat man sich am Praxistag getroffen und hat wirklich geübt. Ich war ja auch, das war meine größte Angst, kann ich überhaupt anleiten? Ich habe das noch nie gemacht und jetzt bin ich in meinen Kursen und es fühlt sich einfach so stimmig an. Ja, und ich
Kannst du
habe
dich noch
auch.
erinnern, dass sie da das mal gesagt haben am
Ja,
Anfang? Ich
das
bin da
weiß
gesessen
ich
und
noch.
das ist ja immer, also gerade Menschen, die die Ausbildung machen, die nicht aus dem Sportbereich kommen und dann eben sagen, ah, wie soll ich das hinkriegen? Und ich sage immer wieder, glaub mir, du wirst es hinkriegen und es wird sich irgendwann relativ normal anfühlen. Und
Ja,
jetzt bist du an
total.
dem Punkt.
Und man macht es ja auch nicht von heute auf morgen. Also
Na voll.
man hat die Praxistage, wo man sich gegenseitig anleitet. Dann habe ich die tollste Ines kennengelernt, mit der ich immer noch so oft in Kontakt stehe. Und wir haben dann immer mal wieder uns per Zoom getroffen und haben uns gegenseitig angeleitet. Dann der Prüfungstag, wo alle total nervös waren, aber es war einfach perfekt und es war wirklich für 2025 die beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Weil ich auch merke, dass Seelensport bringt ja nicht nur den Menschen was, denen man es weitergibt, es bringt ja auch einem selbst was. Also da setzt man sich mit der Trauer auseinander, mit der eigenen Trauer. Ich habe auch, also ich lebe so in zwei Zyklus-Hälften. Ich habe ganz schlimme PMS. Immer kurz bevor ich meine Periode bekomme, geht es mir ganz arg schlimm. Und gerade da ist Seelensport das Beste, was man machen kann, weil man einfach lernt, nicht nur das Anleiden, sondern auch sich selbst reinspüren. Alles, was man dabei lernt, kann man ja dann auch wieder an die Teilnehmerinnen weitergeben. Und gerade auch mit der Familie, wenn meine Kinder mit ihrer Wut zu kämpfen haben, dann mache ich den großen Bären aufs Sofa und wir boxen da rein oder wir treten unsere Wutmauer ein mit dem Stier. Also es ist so alltagstauglich. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass das nicht nur für die Trauer oder für die trauernden Menschen hilft, sondern eben für alle Menschen, die Gefühle haben. Und es sind einfach alle Menschen. Jeder Mensch hat Gefühle und entweder erlebt sie aus oder nicht, aber dann sind sie trotzdem da und müssen durch Seelensport in Bewegung gebracht werden.
Und wenn jetzt jemand uns zuhört und überlegt, soll ich die Ausbildung machen, soll ich nicht, was würde ich der Person mitgeben? Oder sagen.
Hör auf dein Bauchgefühl. Wenn das Bauchgefühl sagt, mache, soll ich es machen, ja oder nein, machen. Ja, einfach ausprobieren. Und wenn man es später dann doch nicht merkt, man kann es nicht anleiten oder man möchte es nicht anleiten, dann nimmt man es für sich selbst mit
Voll.
und macht es nur im engsten Kreis und berichtet viel davon oder nutzt es in der Familie. Ja, man profitiert immer davon, ob man es jetzt an andere Menschen weitergibt oder nur für sich selbst nutzt. Nicht
Voll
lang
cool.
überlegen, einfach
Einfach
machen.
machen. Ja, voll. Und du hast die dann auch, also du hast dann auch gespürt bei dir, boah, ich weiß nicht, so klassisch Trauernde nach Todesfällen, rauscht die vielleicht noch nicht direkt selber rein oder zu und hast dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen, so mit Seelensport. Ich meine, das ist, wie du sagst, also es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man es anwenden kann. Und du machst jetzt Seelensportkurse für Eltern, aber nicht Eltern, die jetzt ihr Kind verloren oder direkten Verlust erlebt haben, sondern generell. Warum gerade Eltern? Ich meine, viele können sich denken, warum, aber vielleicht, warum ist die Entscheidung dahingegangen? Und ja, wie ist es so, mit den Eltern Seelensport zu machen?
Genau, also während der Ausbildung war irgendwann mal das Modul, die Zielgruppe festlegen oder sich eine Zielgruppe überlegen. Und es ist ja ganz klar die Zielgruppe Trauernde. Und wie ich vorhin mal erwähnt habe, ich will nichts Halbes machen. Ich will, wenn, dann will ich es richtig machen und auch professionell und nicht einfach so mit Halbwissen. Und da ich keine Trauerbegleiterin bin, war mir das am Anfang zu, ja, ich habe mich einfach nicht gewachsen gefühlt dafür, weil ich einfach viel, ja, mir fehlt das Hintergrundwissen, dass ich einfach noch nicht weiß, wenn jetzt, also meine Vorstellung war, ich bin in einem Kurs mit trauernden Menschen und eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer bricht komplett zusammen und ich habe kein Wissen dazu, wie kann ich die Person jetzt auffangen. Und das hat mich dann immer so ein bisschen abgeschreckt und es hat sich auch für mich nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich eben gemerkt während der Ausbildung, dass ich das mit meinen Kindern ganz oft anwende. Habe dann gedacht, ja, warum kann ich nicht mit was Leichtem starten? Und
In Anführungszeichen,
ich,
das sieht
genau,
man aber
das
nicht.
sieht man nicht, gell? Ich mache Anführungsstriche. Ja, weil, also natürlich gibt es auch Eltern, die trauern, aber es ist nicht so diese akute Trauer, die man auffangen muss, sondern es sind vielleicht Kinder, die aus einer Entwicklungsphase rauskommen und man trauert dem Kleinkind hinterher oder es Kinder, die jetzt in die Schule kommen und Und man muss Emotionen regulieren von den Kindern, weil in der Schulzeit kommen viele Emotionen, viel Frustration. Auch dieser Alltag mit Kindern. Man hat den eigenen Beruf, die meisten arbeiten irgendwann wieder. Man hat zu Hause den Alltag, den Haushalt, die ganzen Kindergartenfeste, Schulveranstaltungen, irgendwelche Kindergeburtstage, also der ganze Trubel im Alltag und dieses Spagat, was man da machen muss. Und ich möchte einfach für Eltern eine bewusste Auszeit schaffen, dass man sagt, heute Abend bin ich 1,5 Stunden einfach mal nicht abrufbar. Natürlich muss es, die Kinder müssen immer versorgt sein, das ist klar, aber meine Kurse sind schon zu Zeiten, wo die Kinder normalerweise schlafen oder morgens in der Schule versorgt sind. Und ich merke einfach, ich habe jetzt eine Kooperation mit einem Kinder- und Familienzentrum bei uns in Endingen. Und da war gestern Abend der letzte Kurs. Und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, wie wertvoll so eine Seelensporteinheit sein kann, wenn man weiß, die Kinder sind zu Hause versorgt. Ich gehe jetzt dahin mit meiner Yogamatte und dann bin ich einfach mal für mich da. Und ich versuche die Kurse so zu gestalten, dass ich auch Übungen weitergebe, die dann im Alltag umsetzbar sind, wenn dann doch mal ein spontaner Wutausbruch kommt. Was für eine Übung oder welche Atemvariante kann ich anwenden, um mich und mein Nervensystem zu regulieren? Und ich bin selbst dreifache Mama. Ich weiß genau, wann es sein muss, dass man sich mal runterfährt und sich regulieren kann.
Ja, total spannend. Und gibt es irgendeine Situation oder Moment aus dem Kurs oder den Kursen, wo du sagst, das war ganz besonders oder berührend, irgendwas, ohne jetzt Namen zu nennen natürlich, sondern einfach für dich als Trainerin vielleicht die erste Stunde oder irgendwas ist passiert?
Also ich mache ganz arg gern den Bärenhüter, weil das ist wirklich meine Lieblingsübung, weil es darum geht, sich selbst auch zu beschützen und auch Stopp zu sagen, wenn es einem zu viel wird. Und das gebe ich den Eltern ganz, ganz gerne mit. Man muss nicht immer zu allem Ja sagen. Man darf auch, wenn man merkt, es ist mir gerade zu viel oder bei mir persönlich ist oft, wenn ich gefragt werde zum Einspringen, wenn jetzt eine Kollegin krank ist, ich bin immer die Erste, sagt, ja klar, ich sage meine privaten Termine ab, ich kriege das irgendwie hin, nur weil ich nicht möchte, dass die jetzt noch mehr rumsuchen müssen. Aber ich habe jetzt da auch wirklich gelernt zu sagen, okay, ich muss erst gucken, dass es mir gut geht, damit ich mich für andere einsetzen kann. Und da ist eben beim Bärenhüter dieses schützende Dach, was man sich selbst gibt, um dann auch die Abgrenzung zu schaffen und zu sagen, stopp, ich beschütze mich jetzt und dann kann ich auch, wenn es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein. Und es ist ja das Gleiche, wenn die Kinder ja, sie wollen sich verabreden, sie wollen das Geschenk haben, man ist im Geschäft und sie wollen tausende Sachen sich aussuchen und man merkt aber, eigentlich ist mir gerade alles zu viel und ich will einfach nur gerade mal meine Ruhe, dann auch bewusst zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um mich, ich nehme mir jetzt zum Beispiel 1,5 Stunden Seelensport-Auszeit und am nächsten Tag starten wir dann wieder von vorne. Und also die Rückmeldung von den Eltern ist schon, dass es sich im Alltag, eine Frau hat mir erst letztens geschrieben, eine Mama, ihr Kind hat einen Wutausbruch und sie haben den großen Bär gemacht und dann mussten sie alle so lachen, weil sich dann der eine irgendwie die Hand versehentlich nicht aufs Kissen geschlagen hat, sondern auf den Boden und dann hat er sich wehgetan, aber irgendwie war es so witzig und also das bringt dann so aus dieser Ernsthaftigkeit wieder diese Leichtigkeit mit rein.
War schön. Und du hast aber gesagt auch gleichzeitig, dass du nicht nur bei dieser Zielperson oder Zielgruppe bleiben möchtest, sondern irgendwie auch noch ganz viel im Kopf hast. Eben, du hast ja auch schon gesagt, du hast immer ganz viel zu tun und du willst viel machen und Herausforderungen angehen. Und hast, glaube ich, auch erwähnt, so die pflegenden Angehörigen, dass das auch so zukünftig etwas wäre, wo du angehen möchtest. Kannst du da schon was vorstellen oder hast du da schon einen konkreten Plan dafür?
Das Thema bei pflegenden Angehörigen ist, dass die Menschen ja wenig Zeit haben. Also wenn es jetzt nicht nur in der Demenz-WG, wo ja ihre Angehörigen versorgt sind, sondern zu Hause, Sie arbeiten selbst, sie müssen sich dann um ihren pflegenden Angehörigen oder um ihre Pflegeperson kümmern. Dann noch die Zeit zu finden, sich wirklich mal eine Stunde rauszunehmen, ist wirklich schwierig. Und da bin ich schon am Überlegen, wie kann man das gestalten, dass sie trotzdem schaffen, sich die Auszeit zu nehmen, um Kraft zu tanken. Und da, ja, sind so Ideen im Kopf, dass ich auch Hausbesuche mache, dass ich im Endeffekt zu den Personen nach Hause komme. Dann schauen wir, dass die Person, die zu pflegen ist, dass sie gut versorgt ist. Vielleicht kann man auch andere Angehörige mit einbeziehen, dass dann mal die Schwester kommt oder man organisiert eine Haushaltshilfe oder es gibt auch so Alltagsbegleiterinnen, die das ehrenamtlich machen, dass man das dann für die Zeit organisiert. Und dann möchte ich bewusste Seelensportübungen auch anleiten, die auch dann im Alltag umsetzbar sind, wenn ich nicht da bin. Oder mal, ich mache gern die Wechselatmung aus dem Yoga oder andere Atemtechniken, wie man es einfach schafft, wenn man akut eine Überstimulation oder Überreizung vom Nervensystem hat, wie man sich da regulieren kann. Aber das, ja, ist in Planung. Ich habe auch mit der VHS stehe ich in Kontakt. Also ab Herbst werde ich im VHS-Heft drinstehen und da habe ich drei Angebote. Und eins ist eben auch für pflegende Angehörige, das wird dann ein Samstagvormittag sein, über 3 Stunden, damit es nicht 4 oder 5 Abende sind, sondern ein Kompaktkurs an einem Wochenende, wo man vielleicht doch die Möglichkeit hat, jemand anderes zu organisieren.
Ja, voll. Und vor allem eben, dann kann man echt schauen, okay, welche kleinen Bewegungselemente oder vielleicht gibt es irgend so Heftel mit oder sowas, wo du zusammen schreibst, damit man eben dann im Alltag das so gut einsetzen kann. Das ist eine
Genau.
gute Idee. Aber ich finde es so spannend, weil du, also für mich, du wirkst extrem kompetent in deinen ganzen Bereichen. Und ich finde es total spannend, dass du dann eben so Sachen dir nicht zutraust, wenn jemand zum Beispiel so einen Heulkrampf hätte. Denke ich mal so, hey, wer bitte schunsch kann sowas halten, wenn nicht die Sarah? Das ist so für mich so logisch, weil du eben, weil du diese Empathie und Feinfühligkeit mitbringst. Und ich kann mir vorstellen, dass du intuitiv in so einem Fall immer das Richtige machen würdest. Mehr als wie vielleicht sogar Menschen, die zigtausend Ausbildungen nur im Psychologiebereich haben. Weil gerade wenn es um Weinen geht, was braucht man da viel an Theorie? Wir brauchen wirklich Gefühl dann in dem Moment und das halten können, gell? Und da bin ich mir sicher, du kannst sowas.
Danke.
Und
Also
so
ich
die
habe für mich.
Essenz davon lernen wir ja auch in der Ausbildung, aber ich weiß schon, was du meinst. Du bist ja auch sehr wissbegierig. Du willst immer ganz, ganz viel Theorie und alles rundherum wissen, wie das funktioniert. Und manchmal braucht es aber gar nicht so viel Wissen, sondern mehr Empathie. Und das davon hast du ja so overloaded.
Also ich plane in dem VHS-Modul im Herbst plane ich einen Kurs für trauernde Menschen. Ich traue mich jetzt ran, aber ich, also nicht aber, sondern es wird so stattfinden und es wird für, ich möchte da bewusst nicht diese akute Trauer, wo es auch um Traumaarbeit geht. Ich glaube, das ist so in meinem Kopf mit Trauern. Und trotzdem gibt es ja, ich bin auch eine Trauernde.
Ja, voll.
Und trotzdem schaffe ich den Alltag und immer wieder. Letztens hatte ich bei der Arbeit eine Situation, weil mir irgendwas nicht gut gelungen ist. Und dann habe ich einfach angefangen zu heulen. Das war am Tag, nachdem meine Großtante verstorben ist, wo ich noch nicht geweint hatte. Und dann war das eine Situation im Alltag, wo mich diese Trauerwelle so überrannt hat. Ich sage, ich weiß gar nicht, warum ich heule. Das war doch jetzt gar nichts Schlimmes. Und dann überlegt man und überlegt, okay, an was könnte es jetzt liegen? Ah ja, vielleicht doch wegen der Tante Anna, die jetzt verstorben ist. Und ich weiß, dass ich Menschen, die weinen, gut auffangen kann. Es braucht, wie du sagst, es braucht nicht viel. Manchmal reicht auch nur die Hand auf der Schulter oder ich reiche ein Taschentuch oder man hält es einfach nur gemeinsam aus. Und deswegen traue ich mich jetzt ran und bin gespannt, wie es angenommen wird. Und mir ist einfach auch. Deswegen soll es auch ein Gruppenangebot sein, weil mir der Austausch so wichtig ist, weil Menschen profitieren so viel von gegenseitigem Austausch und das Erlebte, was sie dann miteinander teilen können, weil es ja doch kein Thema ist, was man so mitten auf der Straße anspricht. Oder man kommt dann gar nicht so in diese tief gründigen Gespräche rein, wie es jetzt in so einem geschlossenen Rahmen sein wird. Deswegen wird es auch ein Angebot sein, was über 4 bis 5 Wochen geht, wöchentliche Treffen, immer die gleichen Personen. Und ich bin mir sicher, dass da auch eine gute Gruppenkonstellation zusammenkommen wird. Ich glaube immer dran, dass alles sich so fügt, wie es sein soll. Und dann wird es auch wirklich sehr wertvoll sein für die Menschen. Und trotzdem ist es für mich ein großer Schritt zu sagen, ich mache das jetzt. Aber irgendwann muss man anfangen. Irgendwann
Ja, voll.
einen ersten Kurs mit Trauernden und vielleicht wird es der sein.
Aber ich glaube, das gibt da ja auch noch mal ein bisschen mehr Sicherheit, wenn du dann schon die Erfahrung gemacht hast in großen, also wo jetzt nicht mit akut Trauernden oder
Genau.
frisch Trauernden. Und ganz ehrlich, also es melden sich ja die wenigsten sind frisch trauernd in dem Fall, die sich dann anmelden, sondern meistens ist schon eine gewisse Zeitspanne schon da und sie sind schon in so einem, sagen wir, in so einem Momentum oder Situation, wo sie eben schon spüren, sie wollen was machen oder sich bewegen. Das ist immer auch ein Unterschied, als wie wenn ich frisch gerade eine Nachricht kriege und frisch von der Beerdigung gerade gehe, gell? Und das ist so meine Erfahrung, also. Und das mit die Traumatisierten und so, das kann man ja differenzieren. Man kann dann das Wording benutzen, du kannst es hinschreiben, eben bitte Traumata, bla bla, absprechen. Und wahrscheinlich wirst du das Otto, dass du vorher ein Gespräch vielleicht mit ihnen hast oder so, das kannst du mit der VHS sicher klären. Das gibt dir auch nochmal mehr Sicherheit, gell? Also, dass du darauf auch spürst, ah, ich kenne die Person schon und sie weiß wirklich, was auf sie zukommt und so weiter und so fort. Und wir stehen dir ja auch an deiner Seite.
Ja, das ist immer sehr, sehr, sehr toll, dass man Trainerinnen-Meetings hat, wo man sich austauschen kann. Es gibt einem wirklich Sicherheit. Auch aus der Erfahrung von den anderen Trainerinnen lernt man so viel und der austausch mit dir und eben mit den anderen, das ist sehr wertvoll, ja.
Ja, und dann kommt die Portion Mut. Und ich bin mir sicher, du machst das richtig toll. Und all diese Infos zu den Kursen, was du eben anbietest, das findet man dann sowieso immer auf dem Profil. Also wir werden das dann immer drauf tun, sobald du das so warst. Und den Link zu deinem Profil werden wir auf jeden Fall ja auch in die Shownotes packen von der Podcast-Folge, sodass alle da draußen, die sagen, bei die Sarah so sympathisch, ich will bei der was machen, dass sie die natürlich auch finden, gell? Und zum Schluss jetzt noch, vielleicht drei Dinge zum Mitnehmen für unsere HörerInnen, egal ob sie selber jetzt pflegen oder Mama sind oder einfach eben ein fühlender Mensch, wie du so schön sagst. Was würde ich für drei Dinge ihnen mitgeben wollen?
Also ich denke, das Wichtigste ist, sich selbst eine Auszeit zu gönnen, weil nur dann, wenn man selbst stark ist und die Kraft hat, kann man es an andere weitergeben. Das zählt für pflegende Angehörige, die wirklich jemanden an der Seite haben, die abhängig von einem sind. Dann, das, was ich bei meiner Oma gelernt habe, verabschiede dich jedes Mal ganz bewusst, egal ob es jetzt die Kinder sind, die man morgens in die Schule verabschiedet oder die Oma, die Tante, wenn man sich verabschiedet, so dass man, weil das ist was, das bleibt in Erinnerung, wenn dann wirklich was passiert und dass man weiß, okay, ich habe mich verabschiedet. Und hör auf dein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl liegt meistens richtig. Bei mir zumindest.
Das ist schön. Die letzte Frage wäre gewesen, deine Lieblingsübung, aber das hast du uns schon verraten, nämlich
Ah.
der Bärenhüter.
Ja, ich habe tatsächlich zwei. Also in der Ausbildung
Oh.
war es immer der Bärenhüter und jetzt ist es auch noch der Zirkel.
Oh.
Der Zirkel, bei dem man sich seinen eigenen Schutzwall malt. Die habe ich gestern Abend in meinem Kurs ab zum Abschluss gemacht und habe dann auch die Teilnehmerinnen ihren eigenen Zirkel malen lassen.
Ach, schön.
Ich habe selbst auch mitgemalt und ich habe die Übung auch schon mal gemacht, auch schon mal mit dem Malen. Und mein persönlicher Zirkel, der hängt auf bei meinem Vision Board für 2026,
Ach,
wo es eben
cool.
auch darum geht, immer wieder Stopp zu sagen für Dinge, die einem nicht gut tun, Menschen, die einem mehr Energie ziehen, als sie einem geben, bisschen auf Abstand halten und dann aber sich mit der wenigen Zeit, die man hat, sich um die Menschen zu kümmern, die einem Kraft schenken und Mehrwert bieten, wo es auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, der Zirkel ist auch ganz, ganz toll.
Und was für Farben hat dann dein Schutzwald so? Oder Symbole, gibt es irgendwas Bestimmtes?
Ganz bunt und ganz viele Herzchen. Herzchen ist für mich so ein Symbol von total positiv und liebenswert und auch ein Zeichen von Stärke. Ja, meine Kinder sagen immer, es sieht halt aus wie ein Popo. Das macht mein Bild dann immer ein bisschen kaputt,
Lustig.
aber bei mir sind überall Herzle und
Ach,
ganz
schön.
bunt, also in Weinrot, in Grasgrün, hellblau, alles so leuchtende Farben. Das bin ich, ja.
Schön. Mein Sohn hat erst mal gesagt, da waren wir in einem Lokal, eben sind wir so da geguckt und aus dem Nichts so: Rot ist die Farbe der Liebe, Mama. Und dann habe ich gesagt: Okay, wie kommst du jetzt wieder auf das? Einfach so. Ah, okay. So witzig. Was ich, die kann mich nicht erinnern, dass ich das irgendwann gesagt habe. Die bringen immer irgendwas hervor, oder? Ist immer wieder erfrischend zwischendurch. Ja,
Ja.
dann würde ich sagen, schließen wir genau mit den Herzen und der vielen Liebe an euch da draußen diese Folge ab. Und ich sage nochmal danke, Sarah, fürs Teilen deines Weges. Ganz spannend und berührend. Und wünsche dir weiterhin alles Gute als Trainerin auf jeden Fall und auch in deinen anderen 100 Bereichen natürlich. Und ja, freue mich, dass du Trainerin bist. Dankeschön.
Danke, liebe Kathi. Tschüss da draußen.
Ja, und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.